Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Professor Bernd Böttiger ist zu Gast in SWR1 Leute. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Morgen, Frau Köster.
Sie sind ein international renommierter Spezialist für Notfall- und Intensivmedizin. Sie leiten die Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin der Universität Köln. Dieses Wort Anästhesiologie, da stolpert man erstmal drüber. Und Anästhesie heißt es so im Allgemeinen, ist aber wohl gar nicht so ganz korrekt, habe ich jetzt nachlesen dürfen.
Ja, also zunächst mal Kompliment. Sie sind ja nicht drüber gestolpert. Anästhesiologie, das ist so der Oberbegriff für unser Fachgebiet. Wir sagen immer, die Anästhesiologie hat 4 Säulen. Eine Säule der Anästhesiologie ist die Anästhesie. Das heißt also, das Narkose machen, meistens im OP, aber auch im Schockraum oder in Notfallsituationen. Eine weitere Säule ist die Intensivmedizin, also 70% aller Intensivstationen in diesem, unserem Land. Jetzt ja gerade prominent sichtbar, auch wegen Corona, werden betrieben von Anästhesiologen. Die dritte Säule ist die Notfallmedizin. Das ist ja unser Thema heute auch ein bisschen. Wiederum 70% aller Notärztinnen und Notärzte sind Anästhesiologen. Und eine weitere Säule ist die Schmerzmedizin, also akute Schmerzmedizin und chronische Schmerzmedizin.
Da gibt es also viele Themenbereiche. Sie haben die Notfallmedizin gerade schon angesprochen, denn die liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Sie wollen uns Laien darauf aufmerksam machen, wie eine Wiederbelebung richtig gelingt. Wie kam es denn dazu, dass Ihnen das so ein großes Anliegen ist?
Ich kann Ihnen das gar nicht mehr ganz genau sagen, aber was ich noch weiß, ich habe hier ganz in der Nähe angefangen mit meiner, sage ich mal, medizinischen Ausbildung.
In Mühlacker waren Sie, ne?
Im Kreiskrankenhaus Mühlacker hieß das damals. Ich grüße alle, die jetzt aus diesem Krankenhaus heute bestimmt auch zuhören. Da habe ich gelernt, wie man Narkose macht, da habe ich gelernt, wie man Menschen in Notfallsituationen versorgt. Und ich weiß noch genau, dass wir damals eine Patientin hatten, die war schwer krank, die hatte eine Lungenembolie und wir konnten das damals noch nicht mit unseren eigenen Mitteln behandeln. Das ist schon lange her und wir haben die dann verlegt nach Heidelberg und sie ist dann unterwegs im Rettungswagen gestorben, obwohl wir sie fast eine Stunde, Kollegin hat die da fast eine Stunde wiederbelebt. Und das war für mich und für uns alle damals so, das hat uns so sehr betroffen gemacht, dass wir uns sehr mit diesem Thema beschäftigt haben und daraus, das war mindestens ein wichtiger Impuls, wie ich mich mit diesem Thema dann weiter beschäftigt habe.
Sie sind Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Rat für Wiederbelebung. Wann haben Sie selbst denn zuletzt eine Herzdruckmassage gegeben?
Oh, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Ich würde vielleicht mal sagen, 3/4 Jahr im OP kann das ja auch mal passieren, ist selten oder im Schockraum. Allerdings ist es natürlich bei mir mittlerweile so, ich leite eine Klinik. Wir haben in meiner Klinik mittlerweile mehr als 200 ärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allein in der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik Köln. Das ist also eine der großen, vielleicht eine der größten Kliniken in diesem Lande. Da gibt es natürlich auch viel administrative und Führungsaufgaben.
Jetzt stelle ich mir gerade die Situation vor, Sie haben Corona auch angesprochen. Für Notärzte ist es ja normal, besondere hygienische Maßnahmen einzuhalten. Wie hat sich das denn noch durch Corona verändert, wenn es jetzt auch zum Thema Wiederbelebung geht?
Ja, wir müssen natürlich in dieser Zeit der Pandemie, die uns ja alle sehr beschäftigt und auch sehr betroffen macht, mich persönlich auch, wir haben heute alle wahrscheinlich im Radio gehört, gestern 1244 Menschen sind gestorben.
Ein trauriger Rekord.
In diesem Land, das hätten wir uns vor einem Dreivierteljahr nicht vorstellen können. Ich weiß noch, wie betroffen ich war, als wir gehört haben, 700, 800 Menschen an einem Tag in Italien. Jetzt sind wir auf dem gleichen Niveau wie die USA diesbezüglich. Und natürlich ist in dieser Situation Sicherheit das Allerwichtigste, also Sicherheit für das Personal, Sicherheit aber auch für die Patientinnen und Patienten und alle, die drumherum stehen. Und deswegen ist es unabdingbar, dass natürlich jede und jeder in den entsprechenden Situationen die notwendige Schutzausrüstung benutzt.
Heißt Mund-zu-Mund-Beatmung fällt gerade weg?
Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung machen wir als Profis ja ohnehin nicht. Wir nehmen dafür ja Hilfsmittel, also wir nehmen einen Plastikschlauch, den wir in die Luftröhre legen, wenn die Menschen bewusstlos sind, die merken das nicht. Wir beatmen mit der Maske. Das machen wir natürlich mit Schutzausrüstung. Und für Laien, das ist ja vielleicht das, worauf Sie jetzt anspielen, die dann mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, ist das Zentrale Prüfen, Rufen, Drücken. Das ist unser Motto. Die Beatmung ist die Kür. Prüfen, Rufen, Drücken, das ist die Pflicht.
Mindestens 100.000 Menschen sterben jedes Jahr durch plötzlichen Herztod. Eine Herzdruckmassage könnte Leben retten. Professor Bernd Böttiger in SWR1, Leute. Wenn Sie diese Massage jemandem vermitteln wollen, der noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, wie machen Sie das?
Ja, das ist ganz einfach. Das dauert nicht mal eine Minute. Das kann man übrigens auch am Telefon machen. Es gibt mittlerweile doch auch einige Leitstellen in Deutschland. Wenn ein Laie anruft und sagt, da liegt jemand, der reagiert nicht mehr, dann bekommen die Menschen dann tatsächlich in ungefähr 30% am Telefon erklärt, wie die Herzdruckmassage geht. Ganz einfach. Der Mensch liegt auf dem Rücken, er reagiert nicht, er zeigt keine Lebenszeichen. Da braucht man aber nicht viel testen. Das kann man einfach durch leichte Ansprache und Rütteln feststellen. Dann ist es das Beste, man macht vielleicht das Hemd auf oder den Pullover hoch, damit man die beiden Brustwarzen sieht, ist nicht unbedingt erforderlich, aber hilfreich, weil genau zwischen den beiden Brustwarzen auf dem Brustbein, wenn der Betroffene auf dem Rücken liegt, dort ist der Druckpunkt und dort legt man die eine Hand drauf, die andere vielleicht oben drüber, mit ausgestreckten Armen, den Schultern direkt da oben drauf, 5 bis 6 Zentimeter tief drücken, entlasten, beim Erwachsenen, das ist die Herzdruckmassage, steigert das Überleben um den Faktor 2 bis 3.
Wie lange mache ich denn so eine Herzdruckmassage?
Am besten ununterbrochen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Noch besser ist es, wenn Sie nicht alleine sind, das ist natürlich viel besser, wenn Sie sich nach 1 bis 2 Minuten abwechseln lassen, weil das ist schon auch anstrengend, weil das muss richtig kräftig und richtig fest sein. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu fest drückt. Wir sagen Hauptsache heftige Herzdruckmassage. Nach 2 Minuten abwechseln lassen oder so lange machen, bis der Rettungsdienst kommt.
Was macht Sie so sicher, dass ich nichts falsch machen kann?
Ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu fest drückt. Das schafft man wahrscheinlich auch gar nicht. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Die Herzdruckmassage führt dazu, das Herz schlägt ja nicht mehr, deswegen gibt es diesen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das Gehirn stirbt leider nach 3 bis 5 Minuten. Der Rettungsdienst kommt aber im Mittel erst nach 9 Minuten. Auf dem Land dauert es noch sehr viel länger. Und diese Herzdruckmassage ist eine ganz einfache Methode, um das Blut wieder zum Fließen zu bringen. Das Blut fließt wieder zum Gehirn. Da ist noch genug Sauerstoff drin in den Beinen, im Darm und das Gehirn stirbt nicht. Und das ist einfach faszinierend.
Das sind die entscheidenden Minuten. Und wie so oft im Leben, Musik macht vieles leichter, auch im Falle der Herzdruckmassage. Wir hören mal rein ganz kurz die Bee Gees, Staying Alive. Und sie erklären dann, welcher Part hier so wichtig ist. Können Sie es mal erklären?
Okay, ich höre jetzt die Bee Gees nicht aus irgendwelchen Gründen, aber...
Das ist komisch, aber Sie haben das Lied im Ohr,
na,
oder?
Na klar, ha, ja. Ha, 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 das ist irgendwie das Entscheidende, ne? Also ha, 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 ha. Zweimal pro Sekunde, 100 bis 120 Mal pro Minute, das ist der Rhythmus, den wir brauchen. Und wir empfehlen jedem, und wir haben auch im letzten Herbst so eine Aktion gemacht, jeder sollte ein Lied im Kopf haben für sich selbst, dass man dann sozusagen im Gehirn abspielt, um den richtigen Rhythmus zu kriegen. Die Bee Gees ist gut, der Radetzky-Marsch ist gut, Sie können auch Get Lucky von Daft Punk oder Atemlos durch die Nacht nehmen. Es gibt eine ganze Liste von tollen Liedern.
Sie sagen, die Herzdruckmassage kann jeder Laie. An vielen Orten hängen in der Stadt ja inzwischen Defibrillatoren. Welche Anleitungen haben Sie da?
Ich empfehle jedem Laien erst einmal nicht an die Defibrillatoren zu denken, weil das lenkt ab. Wir sagen prüfen, gibt es Lebenszeichen, atmet jemand noch normal, rufen 112, den Rettungsdienst und drücken Herzdruckmassage. Das ist die Pflicht, die Beatmung und vielleicht der AED, das ist die Kür. Und ich kenne leider sehr viele Menschen, die bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand an den AED, an den automatisierten externen Defibrillator denken und dann erstmal denken, huch, wo hängt denn so etwas?
Gucken sich um und wichtige Zeit geht
und
verloren.
Und wegrennen. Ja. Und jede Sekunde, die die Herzdruckmassage später beginnt, ist deletär für den Betroffenen. Mir fällt da immer Udo Jürgens ein, den kennen wir wahrscheinlich alle noch. Der ist kurz vor Weihnachten, 21.12.2014, wir haben es gerade nochmal nachgeschaut, gestorben. Er war nicht alleine, er hatte einen Kreislaufstillstand und sein Fahrer ist, nachdem er den Kreislaufstillstand festgestellt hat, weggerannt, um einen Defibrillator zu holen.
Das möglicherweise war das die wichtige Zeit, die verloren gegangen ist.
Wer weiß, ob Udo Jürgens heute nicht vielleicht noch leben könnte, wenn derjenige sich an Prüfen, Rufen, Drücken erinnert hätte. Das ist die Message, bitte nicht vergessen.
Wen kann ein Herzstillstand treffen? Gibt es bestimmte Risikogruppen?
Ja gut, Männer sind ja wie bei so vielen Dingen irgendwie in einer schlechteren Position und auch hier häufiger betroffen von einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. 60-70% sind Männer, mittleres Alter Mitte 60. Es gibt aber auch gerade bei zum Beispiel jungen Sportlerinnen und Sportlern kommt das auch selten mal vor, aber ist typisch. Jeder kennt solche Beispiele, auch aus der jüngsten Vergangenheit, Fußballer, Bobfahrer und so weiter. Bei Kleinkindern, Säuglingen ist das zum Glück extrem selten. Also typisch der ältere Mann, Mitte 60. Allerdings muss man sagen, die Hälfte der Betroffenen sind noch im erwerbsfähigen Alter. Also da sind auch viele Junge dabei.
Warum sind die Männer häufiger betroffen?
Ja, wahrscheinlich haben die Männer mehr Stress, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Aber das war, ich meine, Männer haben einfach häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man weiß ja, dass Frauen wahrscheinlich durch die hormonelle Situation, was sozusagen die Verkalkung der Gefäße angeht, mindestens bis zu den Wechseljahren einen gewissen Schutz haben. Aber sage ich mal, im Rahmen der Gleichberechtigung und Frauen rauchen mittlerweile mehr als noch vor 30 Jahren. Sie sind aktiver auch in Karrieren unterwegs. Frauen holen auf im Moment.
Sie fordern deshalb, dass jeder Laie solche Kurse nutzen sollte und Sie gehen sogar in die Schulen. Sie haben von der Uniklinik Köln aus schon mehrere tausend Schüler und Lehrer in Reanimationstechniken ausgebildet. Wie läuft das ab?
Ja, also wir sagen ja immer, also Wiederbelebung ist eine Bürgerpflicht. Jeder muss das können und ich kenne Eltern von einem Jungen, der ist erfolgreich von einer Mitschülerin wiederbelebt worden und die Mutter sagt, Wiederbelebung muss eine Bürgerpflicht sein und so sehe ich das auch. Also wie man bei Rot an der Ampel stehen bleibt, so muss jeder wissen, wie das eigentlich funktioniert.
Im Ausland ist das ja teilweise üblich, also in den USA hatte ich so ein Unterrichtsfach Gesundheit, da ging es ausschließlich um solche Dinge. Bei uns gibt es das, glaube ich, nur teilweise, ne?
Ja, interessant, ne? Es gibt in den USA auch positive Dinge, offensichtlich. Ich halte das für eine Katastrophe, dass bei uns Wiederbelebung im Schulunterricht nicht routinemäßig unterrichtet wird. Wir sind seit ungefähr 10 Jahren dabei, das zu fordern. Der Schulausschuss der Kultusministerkonferenz hat 2014 auf unsere Intervention hin eine Empfehlung ausgesprochen. Leider nur eine Empfehlung. In Baden-Württemberg gibt es Löwen retten Leben. Das ist schon mal ein guter Start, aber es gibt kaum mehr als 2, 3 Bundesländer, die das jetzt aufgenommen haben. Und deswegen kann man sagen, Deutschland ist ein Entwicklungsland.
Sie sind Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Bundesregierung in der Corona-Politik berät. Jetzt haben wir es gerade gehört, die Deutsche Presseagentur will bereits erfahren haben, dass die Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg bis Ende Januar geschlossen bleiben sollen. Was sagen Sie dazu? Richtige Entscheidung?
Ja, ich halte das für eine absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, das ist nicht wirklich zutreffend, dass man sagen kann, dass aus Schulen und Kindertagesstätten keine Gefahr in dieser Pandemie ausgeht. Das halte ich für absolut unzutreffend.
Damit werden natürlich betroffenen Eltern wird da sehr viel zugemutet. Was glauben Sie, welche Maßnahmen braucht es dahingehend noch?
Also ich kann natürlich verstehen, dass das eine Zumutung ist für alle Beteiligten. Jeder, der selber in der Situation ist oder Menschen kennt, weiß, was das bedeutet. Aber es ist doch ganz klar, wir haben die größte medizinische Katastrophe mindestens der letzten 100 Jahre zu bewältigen. Wir haben gerade auch in den Nachrichten gehört, in Deutschland sind gestern 1244 Menschen an oder mit, aber in der Regel durch Corona gestorben. Das ist eine Katastrophe. In 3 Tagen sterben so viele wie sonst in einem Jahr im Straßenverkehr. Da müssen wir etwas tun und da müssen wir, glaube ich, noch sehr lange etwas tun und wir müssen deutlich mehr tun als bisher. Wir haben die erste Welle super gemeistert, in der zweiten Welle haben wir komplett versagt.
Die einzelnen Bundesländer gehen unterschiedlich vor. Impfstart ist in Thüringen beispielsweise erst heute. Ist das ein Versagen der Politik?
Ja gut, die Diskussion mit den Impfungen, die haben wir jetzt alle verfolgt. Ich habe schon den Eindruck, dass man da hätte mehr machen können. Wir haben die Pandemie jetzt vor Augen ja fast schon ein Jahr, mindestens ein Dreivierteljahr. Ich glaube, dass es doch einige Versäumnisse gibt. Ich kann mir nicht helfen. Ich muss auch im Zusammenhang mit der Pandemiebewältigung immer wieder an den Berliner Flughafen denken. Ich glaube, wir haben in Deutschland wirklich viel Nachholbedarf, was eine gute Organisation von Abläufen, was eine gute Politik und was eine gute Führung angeht.
Gleichzeitig laufen hier Meldungen über den Ticker, dass die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2020 stagnierte. Es braucht ja den Blick auf beides. Wie kann damit gut umgegangen werden?
Ich möchte das nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, mit der ersten Welle sind wir gut umgegangen. Wir hatten einen harten Lockdown, der ging, glaube ich, über 3-4 Wochen. Der ist rechtzeitig, ging der los. Das haben wir in der zweiten Welle nicht gemacht. Wir haben viel zu spät reagiert. Wir haben am Anfang nicht konsequent genug reagiert. Ich glaube, es ist auch für die Wirtschaft besser, lieber 3-4 Wochen alles runterfahren oder soweit es geht runterfahren, als eine Situation zu meistern, die wir jetzt haben, wo wir über Monate, und das wird noch weitergehen, nicht nur in den Februar, sondern darüber hinaus, so einen halben Lockdown haben, das ist Gift für die Wirtschaft.
Mir, das, was ich sage, gerade sagen, es wird noch weitergehen. Von einer beunruhigenden Inzidenzprognose bis Ostern ist ja die Rede. Angela Merkel soll das intern gesagt haben. Wissen Sie was darüber? Kommt diese Prognose vielleicht auch von der Leopoldina?
Ja, ich kann Ihnen sagen, dass wir intern mit Kolleginnen und Kollegen da natürlich immer wieder diskutieren. Wir sind tatsächlich der Meinung, dass viel intensivere Maßnahmen im Moment notwendig sind. Keiner weiß, was mit diesen Viren passiert, die jetzt mutiert sind, die aus England und
Südafrika
kommen. Es ist für mich völlig unverständlich, wieso man da 2 oder 3 Wochen braucht, um für eine Einreise aus England oder Südafrika einen negativen Corona-Test vorzuzeigen. Das kann man sich in so einer Situation nicht leisten. Wir hatten ein Dreivierteljahr Zeit, genügend Dinge zu lernen. Wir haben vieles bis heute nicht gelernt. Und das Resultat, dass so viele Menschen sterben im Moment, das ist das Ergebnis dieses Vorgehens.
In Baden-Württemberg sollen Grundschulen und Kitas bis Ende Januar geschlossen bleiben. Es kommen viele, viele Anmerkungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer rein. Elfie Porz schreibt uns zum Beispiel, in der Schweiz seien alle Schulen offen, die Zahlen steigen nicht, sondern sinken. Haben Sie dazu eine Einschätzung?
Ja, ich glaube, die Schweiz ist im Moment so ziemlich am Ende der Fahnenstange, was die Todesfälle und die Zahlen angeht. Also die hat es ganz schwer getroffen. Ich persönlich kann Herrn Ministerpräsident Kretschmann nur beglückwünschen, dass er sich da jetzt durchsetzen konnte und die Schulen und die Kindertagesstätten weiter geschlossen hält. Das ist natürlich eine Zumutung für alle, die darunter leiden müssen, das ist klar. Aber wir haben eine medizinische Katastrophe, eine Naturkatastrophe, die so umfangreich ist, wie sie die letzten 100 Jahre nicht gewesen ist. Und wir sehen das ja, wir haben keine abfallende Todesrate, wir haben keine abfallende Infektionsrate. Wir können jetzt ein Jahr so weitermachen und haben jeden Tag 1.000 oder 1.200 tote Menschen in diesem Land. Oder wir machen was anders. Und ich glaube, man muss noch mehr tun, als wir bisher tun.
Nochmal die Nachfrage. Schulen sind woanders geöffnet und die Zahlen sinken. Wie schaffen die das?
Ja, das ist ja immer so. Das ist ja das, alles, was so passiert, dauert ja erstmal 3-4 Wochen, bis es dann irgendwie wieder seine Auswirkungen hat. Und wenn sie dann erstmal, vielleicht haben die in der Schweiz, ich kenne die Zahlen aus der Schweiz jetzt nicht ganz auswendig, die haben vielleicht mittlerweile auch eine höhere Durchseuchung. Das heißt, es ist ja immer phasenweise abhängig, was jetzt gerade richtig und was falsch ist. Aber was ich für Deutschland sagen kann, was wir für uns sagen können, ist, wir haben ganz offensichtlich jetzt in der zweiten Welle noch viel zu wenig getan. Wir hätten sehr viel früher, sehr viel mehr tun können und müssen. Früher noch, als es passiert ist, wir haben viel zu lange gewartet und wir waren viel zu zurückhaltend.
Worin sehen Sie jetzt den größten Effekt? Was kann jetzt wirklich was nutzen?
Ja, ich glaube, es liegt natürlich, wie man immer so schön sagt, auch an jedem Einzelnen. Also wir müssen wirklich echt alle unsere Kontakte reduzieren. Ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr nicht Zug gefahren, bin gestern hierher nach Stuttgart gefahren zum ersten Mal. Auch da fühle ich mich unsicher. Ich glaube, wir müssen auch die Frage des Homeoffice noch viel intensiver diskutieren. Ich empfehle meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder wenn, dann nur mit einer entsprechenden Maske. Es gibt Länder, da dürfen sie nur mit einer Maske auf die Straße. Das fängt ja jetzt in Bayern auch so an, das finde ich gut. Also wir haben noch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir einführen können. Und das müssen wir auch, weil wir müssen unter 50, am besten unter 30 kommen, sonst werden wir die Gefahr, die jetzt durch dieses britische Virus kommt, nicht beherrschen können.
Ihren Worten entnehme ich verpflichtend FFP2-Masken beispielsweise für den Nahverkehr, wie es Bayern vorhat, halten Sie für sinnvoll?
Ich würde in keinen Bus, in keinen Zug einsteigen ohne so eine Maske.
Günter Schnarr aus Laufen am Neckar schreibt uns, was wir gerade hören, ist eine Lektion in Angstverbreitung. Er sagt, er ist 75 und ist fit und geht normalerweise ins Sportstudio und jetzt geht er zu Hause zugrunde. Was sagen Sie ihm?
Man kann auch zu Hause Sport machen. Jeder ist natürlich frei, trotzdem irgendwie sich zu bewegen. Ich versuche jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Das kann man, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich auch fit halten kann, ohne dass man unbedingt ins Sportstudio geht. Das geht jetzt halt nun mal leider nicht. Ich glaube, dass eine gewisse Angst berechtigt ist. Wir versorgen jeden Tag Menschen, die an Corona erkrankt sind, auf meinen und unseren Intensivstationen. 30% davon sterben. Wir mussten weitere Intensivstationen aufmachen, um die Menschen überhaupt versorgen zu können. Ich habe so eine Infektionskrankheit noch nie erlebt in meiner medizinischen Karriere. Und es ist ja nicht nur so, dass man daran stirbt, sondern man hat ja auch langfristige Wirkungen und Nebenwirkungen. Also das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen und das kann man jetzt als Angst bezeichnen oder man kann es auch als Vernunft bezeichnen.
Wir sprechen über die Corona-Politik und viele SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich dazu ein. Michael schreibt uns zum Beispiel, die Erzieherinnen werden vergessen, Abstand halten ist da Fehlanzeige, Maske tragen ist da auch schwierig, die Kinder können keinen Abstand halten. Erzieher gehören allerdings zur Gruppe 3 in Sachen Impfungen. Vergisst die Politik die Erzieher und Erzieherinnen?
Ja, es gibt so viele, sage ich mal, wichtige Fragen im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Ich nehme an, dass die Ständige Impfkommission, die diese Reihenfolge festgelegt hat, sicherlich viele Menschen, wenn nicht alle, auch bedacht hat oder alle Gruppen, sicherlich auch die Erzieherinnen und Erzieher. Erzieherinnen und Erzieher sind ja wahrscheinlich meistens jüngere Menschen, mindestens unter 60. Deswegen kann es natürlich sein, dass man da nicht ganz vorne mit geimpft wird. Also ich kann Ihnen nur sagen, wir sind im Moment immer noch nicht in der Lage, allein unsere Pflegekräfte, die ja unmittelbar am Patienten arbeiten, zu impfen. Wir hoffen, dass das jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich losgeht. Aber man muss natürlich auch Prioritäten setzen und das ist nicht immer einfach.
Das, was Sie gerade ansprechen, wird ja vielfach diskutiert. Eine verpflichtende Impfung für bestimmte Berufsgruppen. Da gab es, glaube ich, Untersuchungen 2017 vom Robert-Koch-Institut. Bei der Grippeimpfung, da hatten sich 32,5% der Pflegekräfte impfen lassen, 61% der Ärzte. Wie ist dieses Unverhältnis zu erklären?
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Also Impfung, also mindestens bei der Corona-Impfung halte ich eine Impfung für sinnvoll, absolut notwendig. Wir werden diese Pandemie anders nicht in den Griff bekommen. Deswegen ist es auch wichtig, so schnell wie möglich jetzt genügend Impfstoff zu ordern. Und wenn wir dann zum Schluss zu viel haben, na gut, dann geben wir den halt an andere Länder ab, dann Afrika und andere, die freuen sich. Wir können da gar nicht genug davon haben.
Wobei die Leopoldina ja in ihrer Stellungnahme gesagt hat, also verpflichtende Impfungen für verschiedene Berufsgruppen schließt sie aus. Sehen Sie das anders?
Ja, ich glaube, dass eine verpflichtende Impfung nicht der richtige Weg ist. Wird ja im Moment auch wieder diskutiert. Ich glaube, man kann die Menschen nicht zwingen, sich eine Nadel in den Arm stechen zu lassen. Ist mindestens in unserem Land für mich nicht vorstellbar. Ich glaube, wir können sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das werden wir auch, das tun wir auch an allen Stellen. Und ich glaube, zum Schluss wird das auch ausreichen. Für mich ist das im Moment nicht die Frage. Die entscheidende Frage ist, wann kriegen wir endlich genügend Impfstoff?
Dennoch sind in erster Linie ältere Menschen betroffen. Es gibt vielfach die Forderung, gerade die vulnerablen Gruppen besser zu schützen, damit man nicht komplett alles runterfahren muss. Ist an dieser Forderung denn nichts dran?
Na klar, es ist an vielen Dingen, die wir jetzt hören, ist natürlich immer irgendwie auch was dran. Und es ist sicherlich eine ganz zentral wichtige Maßnahme, die Risikogruppen zu schützen. Das machen wir zum Beispiel in Köln auch seit März letzten Jahres mit der Feuerwehr, mit der Stadt, haben wir alle Maßnahmen getroffen, die Altersheime zu schützen. Das hört man ja auch, dass das in Tübingen offensichtlich also wunderbar funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich. Das alleine hilft aber nicht. Es gibt ja auch Länder, die das als alleinige Strategie gefahren sind von Anfang an und die sind damit auch nicht so richtig gut gefahren. Also es gibt ganz viele verschiedene Schrauben, an denen man drehen muss. Und das Virus ist aggressiv und das ist tödlich, mindestens manchmal, viel häufiger als bei der Grippe. Und da muss man richtig radikal sein, sonst kriegt man das nicht in den Griff.
Tödlich dennoch, nur in erster Linie für bestimmte Altersgruppen. Deshalb nochmal die Frage, wäre es nicht sinnvoll, die besser zu schützen?
Na klar, das ist ein Moment von vielen. Wir machen das seit März letzten Jahres, viele andere machen das. Und das ist sicher eine richtige Strategie und es ist gut, wenn ältere Menschen FFP2-Masken kriegen. Es ist gut, wenn ältere Menschen als erstes geimpft werden. Es ist gut, wenn die mit denen, die in Kontakt sind, auch mit als erstes geimpft werden. Das ist aus meiner Sicht völlig logisch und klar.
Wir wollten über das Zitat von RKI-Chef Wieler sprechen, der eben gesagt hat, am Ende des Jahres werden wir die Pandemie kontrolliert haben. Da geht es sicherlich in vielen Menschen etwas vor bei so einem Satz am Ende des Jahres. Was geht in Ihnen vor?
Ja, wir hören ja jetzt seit einem Dreivierteljahr immer wieder Statements, wann wir das denn jetzt im Griff haben. Ich hoffe, dass Herr Wieler recht hat. Meine persönliche Einschätzung deckt sich einigermaßen, aber wir sind, ich sag mal so, wir sind alle keine Experten für so ein Problem. Das gab es auf dieser Welt mindestens seit 100 Jahren nicht. Und jetzt irgendwie ist ja auch so, jeder fühlt sich als Experte. Das ist ja ein bisschen wie beim Fußball. Wir haben 80 Millionen, 85 Millionen Expertinnen und Experten in Deutschland. Aber keiner ist so ein richtiger Experte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle jetzt sehr diszipliniert uns ganz bestimmte Ziele überlegen, die wir erreichen wollen. Und ich denke, es wird auch bald wieder eine neue Stellungnahme der Leopoldina geben. Das höre ich so. Ein wichtiges Ziel für mich ist, wir müssen unter 50, besser unter 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche kommen. Dann können wir die Kontakte wieder nachverfolgen. Und dann kann die Impfung auch wirken. Und dann werden wir vielleicht das Ziel erreichen, das Herr Wieler gerade so positiv formuliert hat. Aber es wird einige Anstrengungen brauchen.
Das, was Sie sagen, ist ja nichts Neues. Das haben wir schon vielfach gehört. Ingrid meldet gerade ins Studio und sagt, diese gebetsmühlenartigen Ermahnungen, die kann sie einfach nicht mehr hören. Viele Menschen sind frustriert und die Menschen reagieren zunehmend allergisch. Wie stellen Sie sich darauf ein?
Ja, das ist klar, das geht mir ja selber auch so. Ich bin manchmal auch irgendwie dünnhäutig oder auch genervt über vieles, was so passiert. Ich kann trotzdem nicht anders, als dass ich nochmal wiederhole, wir haben eine Naturkatastrophe, der müssen wir auch angemessen begegnen. Das erfordert Disziplin von jeder und jedem Einzelnen. Wir müssen die Kontakte maximal reduzieren. Und es nutzt dann auch nichts, wenn man immer wieder einzelne Dinge diskutiert. Man kann vieles diskutieren, aber jetzt ist einfach mal eine radikale Maßnahme gefordert, damit wir jetzt nicht gleich wieder das nächste Problem mit neuen Virusmutanten bekommen, das ja schon anfängt, auch bei uns in unserem Land.
Sind die Forderungen der Mediziner, Virologen, Wissenschaftler häufig strenger und die Politik bricht es dann so auf einen allgemeinen Konsens runter oder täuscht dieser Eindruck?
Ich glaube, dass es ungünstig ist, dass wir jetzt so ein Superwahljahr haben und ausgerechnet noch den Virus. Ich glaube, Föderalismus ist gut für die Demokratie, aber ist auch gut für das Virus. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Länder, die von Frauen geführt werden, tatsächlich sehr viel besser durch die Pandemie kommen. Es gibt ja Länder, wir sind mittlerweile fast am Ende der Fahnenstange. Deutschland, wer hätte das gedacht? Das war letztes Jahr noch anders. In der ersten Welle sind wir Angela Merkel gefolgt. Ich glaube, damit sind wir gut gefahren. In der zweiten Welle konnte sie sich, glaube ich, am Anfang nicht so richtig durchsetzen. Und ich glaube, wir sind bis jetzt sehr schlecht gefahren. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen, das zu korrigieren. Ich glaube, es ist höchste Zeit.
Was ich daraus höre, geht also das Ergebnis, was wir gerade haben in der Pandemie, zu Lasten der Profilierungssucht mancher Länderchefs?
Muss ich das jetzt kommentieren? Ich glaube, da kann sich jeder seinen eigenen Eindruck machen. Ich glaube, dass da natürlich viele verschiedene Motive jetzt gerade in dieser politischen Gemengelage auch eine große Rolle spielen. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur hilfreich.
In 3/4 der Fälle ist eine Herzerkrankung Ursache eines Herz-Kreislauf-Stillstandes. Professor Bernd Böttiger, wie viele davon wissen denn gar nicht, dass sie eine Herzerkrankung haben?
Das kann ich Ihnen gar nicht ganz genau sagen, aber ich würde mal sagen, die allermeisten. Das trifft ja in der Regel die Menschen, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Mittleres Alter 65 Jahre, die Hälfte sind noch im erwerbsfähigen Alter. Kein Mensch denkt dran, dass er vielleicht irgendwie auch nur krank sein könnte und peng, schon hat man einen Kreislaufstillstand. Die meisten wird es aus heiterem Himmel treffen.
60% der Fälle treten wohl zu Hause auf. Also was sind denn da die ersten Anzeichen, dass ich vielleicht, wenn ich auch alleine zu Hause bin, irgendwie noch reagieren kann und Hilfe rufen kann?
Ja, ist ein wichtiger Hinweis, den Sie geben. 60% jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich noch häufiger treten zu Hause auf. Das heißt, man braucht auch gar keine Scheu haben vor der Wiederbelebung, dass man da jetzt irgendwie sich anstecken könnte, weil es ja sowieso meistens Familienangehörige oder Freunde sind. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das immer vor Augen hat. Anzeichen, ja, manchmal gar keine. Und Anzeichen, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, der ja Hauptursache des plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstands ist, dass man sich vielleicht ein bisschen müde fühlt, dass man vielleicht irgendwie abgeschlagen sich fühlt. Und das typische Zeichen ist natürlich ein brennender Schmerz im Brustkorb, der vielleicht auch ausstrahlt ins Kinn oder in den Arm. Aber auch der muss nicht auftreten, aber der kann auftreten. Und wenn sowas passiert, muss man sofort den Rettungsdienst holen. Und das Beste ist, man ist nicht alleine, weil wenn es dann zum Kreislaufstillstand kommt, beim Herzinfarkt ja ungefähr in 10%, jeder Zehnte hatten, dann ist gut, man ist nicht alleine, weil jeder kann mit zwei Händen ein Leben retten.
Gibt es Umgebungen zu Hause, die besonders gefährdend sind? Ich habe jetzt mehrfach davon gehört, dass Menschen in der Badewanne einen Herzinfarkt bekommen haben.
Also dazu kenne ich jetzt keine randomisierten, kontrollierten Untersuchungen. Das kann schon sein, dass das passiert, aber das wird vielleicht auch ein bisschen häufiger passieren als unbedingt jetzt morgens beim Frühstück. Aber ich empfehle deswegen nicht auf die Badewanne zu verzichten.
Gibt es keine Studien drüber. Schneeschippen habe ich auch mal gehört, aufgrund der Kälte.
Ja, klar. Also da gibt es ja so die typischen Auslösesituationen. Man hat Aufregung, man raucht vielleicht noch, man geht raus in die Kälte. Also alles das, was in irgendeiner Art und Weise, wie wir sagen, Katecholamine freisetzt, also Adrenalin freisetzt, irgendwie Stress generiert, ist natürlich auch ein möglicher Auslöser für einen Herzinfarkt und für einen plötzlichen Kreislaufstillstand.
Jetzt heißt es gerade in der Corona-Pandemie so wichtig, unsere Atemwege zu trainieren, da auch Atemübungen beispielsweise zu machen. Wie kann ich denn mein Herz trainieren?
Oh, das Beste ist, man ist gesund, ne? Am besten von Geburt an und nicht erst, wenn man dann das Gefühl hat, dass man etwas für seine Gesundheit tun soll. Viel Gemüse, viel Obst, so diese ganzen Dinge, das brauche ich nicht zu wiederholen. Wichtig ist auch, dass man sich viel bewegt und dass man nicht nur auf dem Stuhl vor irgendwelchen Monitoren sitzt. Das ist natürlich jetzt in dieser Zeit besonders häufig so. Ich sitze manchmal den ganzen Tag in irgendwelchen Konferenzen nur noch auf meinem Stuhl. Das ist, also ich würde mal sagen, nicht unbedingt tödlich, aber ist auf jeden Fall ungesund. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Auch in Corona-Zeiten kann man auch rausgehen. Aber man muss bitte die Kontaktbeschränkungen einhalten. Wir müssen unter 30 kommen.
Die 10.000 Schritte, die Sie versuchen täglich zu schaffen, haben Sie schon erwähnt. Was tun Sie denn noch, gerade um sich zu schützen, vielleicht Selbstheilungskräfte zu stärken?
Ich persönlich habe gar nicht so viel Zeit, noch so viel mehr zu tun. Ich fahre, wenn es geht, irgendwie mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wenn es nicht gerade regnet, dann macht es irgendwie keinen Spaß. Ich versuche auch öfters mal einen Berg rauf und runter zu laufen, viel Obst zu essen. Und das Beste ist natürlich, man hat ein glückliches Leben.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Professor Bernd Böttiger.
Eins gehört.